vom Wundergeist der Technik. Hier, das ist die Aufnahme.
Geht das noch tiefer?
Oh, meine Hülle. Einfach stille werden und miteinander beten. Er kann das, lass uns bitte aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können. Und du bist die Hauptsache, um die es heute Morgen geht. Und wir bitten dich deshalb, dass du uns segnest. Wir wollen dich loben und preisen. Wir möchten lernen von dir und aus deinem Wort. Schließe uns nicht nur die Ohren auf, sondern auch unsere Herzen, dass wir innerlich hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Es geht um die Gemeinde Jesu Christi. Und im vergangenen Jahr war ich ja mit meinen Predigten hier dabei, zu erklären, wer Gott ist. Gott war immer von Anfang an, er wird immer sein, er ist ewig. Und wie Gott beschlossen hat, in der Ewigkeit diese Welt zu schaffen, unsere Erde, wie er sie geschaffen hat in der Schöpfung und wie er dann als Krone der Schöpfung den Menschen geschaffen hat. Und der erste Mensch, Adam, und dann sagt uns die Bibel, der zweite Mensch ist Christus. Alles dazwischen ist Geschichte. Und ich habe versucht im vergangenen Jahr, euch die Heilsgeschichte Gottes, so wie sie in der Bibel steht, klar zu machen. Warum? Weil man wissen muss, wer Gott ist. Ein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eine Dreiheit und doch ein Gott. Der Vater, den niemand gesehen hat, ist Gott. Der Sohn, der uns von dem Vater erzählt hat, ist Gott. Und der Heilige Geist, den der Vater und der Sohn gesandt haben auf diese Erde, als den Stellvertreter Jesu Christi, den Heiligen Geist, der ist auch Gott. Es ist ein Gott, wie ein Berg drei Seiten haben kann. Und so ist Gott auch ein Gott, der sich in drei verschiedenen Weisen offenbart. Ich habe sehr viel Zeit letztes Jahr dafür verwandt, weil es mir wichtig war, dass wir erst ein klares Gottesbild für uns als Gemeinde haben. Dann als zweites habe ich versucht, deutlich zu machen, wie die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen ist. Dass nicht alles egal ist, sondern dass Gott erst das Paradies geschaffen hat, wo es den Menschen wunderbar ging, dass sie auch verloren haben, weil der Mensch Gott nicht gehorchte. Und dann das Zeitalter menschlicher Freiheit kam, wo die Menschen aus dem Paradies ausgestoßen machen konnten, was sie wollten. Und das wurde eine Katastrophe, die endete in der Sintflut. Dann gab Gott das Zeitalter der Obrigkeit mit Todesstrafe und so weiter. Wenn jemand einen tötet, den soll er wieder töten und diese Dinge. Diese Zeit der Obrigkeit gipfelte im Turmbau zu Babel. Die Menschen waren obrigkeitswütend und süchtig und erhoben sich über Gott und wollten sein wie er. Dann hat Gott neu angefangen mit der Zeit der Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob. Und hat dann gesagt, daraus wird hervorgehen der Gesalbte, der Messias, oder griechisch der Christus. Und dann hat aber Gott, obwohl schon Gott die Gnade Abraham zugesagt hatte, hat er dann eine Zeit eingefügt, das Zeitalter des Gesetzes. Warum? Damit die Menschen die Heiligkeit Gottes begreifen und die eigene Sünde. Und als diese Zeit des Gesetzes zu Ende ging, da sandte Gott seinen Sohn, der zweite Mensch heißt es. Der Adam hat es verwirrt, aber der zweite ist Christus. Gott selbst wurde Mensch. Und Gott hatte in der Ewigkeit schon beschlossen, dass er durch seinen Sohn eine Gemeinde schaffen wird. Die Gemeinde Jesu Christi. Das sind wir. 2000 Jahre Geschichte der Gemeinde Jesu sind eine große Entwicklungszeit, sodass wenn man heute sagt, ich gehe in die Gemeinde, dann sagt man, Moment mal, wo denn? In eine politische, in eine muslimische oder in was für eine Gemeinde gehst du da? Ja, also darum steht in der Bibel die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi. Und wenn man heute so rumschaut in der christlichen Welt, dann haben viele Leute Unklarheiten über sich selbst. Das sieht man offensichtlich in den ganzen Konfessionen und Denominationen, den Benennungen und was es alles gibt. Ich bin nun 60 Jahre Christ, am 2. Oktober. Am 11. November wurde ich getauft, am 1. Januar 1949 habe ich angefangen zu predigen und seitdem predige ich 60 Jahre lang. In meiner Gemeinde war immer eine freikirchliche Gemeinde wie hier, für mich und meine Familie. Aber mein Dienst war ein Missionswerk, das ich gegründet habe, wo ich einen Dienst tat bei allen Christen, die mich einluden und mir keinen Maulkorb verpassten. Als ich reden durfte, frei, wie Gott es mir gibt, aus seinem Wort. Ich habe mich brüderlich benommen, sodass das noch generell geschätzt wurde. Aber dabei habe ich natürlich über 1000, ich habe mal, heute Nacht, als ich schlafen konnte, gedacht, in fast 2000 Gemeinden, die ich kennengelernt habe in 60 Jahren. Gemeinden aller möglichen Schattierungen, von katholisch, evangelisch, Brüdergemeinde, Methodisten, Baptisten, was ihr euch nur denken könnt, von der Heilsarmee, nur bei Neuer Pistolen war ich nicht, aber sonst, selbst beim Zeugen Jehovas habe ich reingeschaut. Und ich habe die Gemeinde Jesu in der Praxis kennengelernt am Ort. Und ehe ich kam zu predigen, habe ich meistens erst gefragt, wer seid ihr? Wie ist das bei euch? Was macht eure Gemeinde aus? Was wollt ihr? Was tut ihr? Ich möchte erst ein bisschen wissen von euch, ehe ich euch am Wort Gottes diene. Und dann bekam ich meistens zur Antwort Dinge, die man antwortet, wenn man fragt, wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Also wir machen dies, wir machen das, wir haben für die Kinder, für die Jugend, wir tun dies und da und das machen wir so und so. Das ist das Wie. Das ist schön und gut, aber das reicht nicht. In der Gemeinde Jesu Christi, in ihren vielen Schattierungen, muss man erstmal fragen, wer seid ihr? Dann, was seid ihr oder wozu seid ihr da? Und dann kann man erst drauf kommen, wie macht ihr das? Die Sachen mit wer wir sind und was wir tun, sind Leitungsangelegenheiten. Sind eigentlich die Dinge, die die Ältesten kennen und beherrschen müssen. Und sie schulen an Leute, die Leitungsfunktionen in der Gemeinde übernehmen können. Gemeinden, die wachsen, haben eine klare Erkenntnis, wer wir sind, was wir sind und sollen und dann erst wie. Und die Klarheit und sich einig sind über das Selbstverständnis der Gemeinde. Wenn ich danach fragte, waren viele Unsicherheiten und die machen dann deutlich, weshalb die Gemeinden so zerstritten sind über die Frage, wie man es denn machen soll. In viele Gemeinden, in die ich gekommen bin, ich war ja auch etwa 10 Gemeinden hier im Sauerland, da, die eine hat schon gar keine Jugend mehr, die sind an einem Tag alle ausgezogen. In eine andere Gemeinde kam ich im Siegerland, da sind auch keine Jugendlichen, auch hier keine Jugendlichen mehr da, sondern sind so schrittweise weggegangen in andere Gemeinden oder gar nicht mehr irgendwohin. Und so habe ich so meine Beobachtungen gemacht. Und jetzt stehen wir hier und sind eine kleine Gemeinde und müssen uns fragen, wer sind wir? Das muss man erkennen, übereinstimmen, lehren. Vor allen Dingen leitende Leute müssen das kennen und beherzigen. Ja, können wir das nächste nehmen. Wer wir sind und was wir, sagen wir, in 5 Jahren sein wollen. Wenn man nach wer fragt, fragt man nach Eigenschaftsworten. Und ihr seht hier 7, die ich mal aufgestellt habe. Man kann das auch anders sagen und so weiter, aber nur mal als Beispiel. Ich würde so sagen, wir sind eine biblische Gemeinde. Das ist das erste Attribut, das erste Eigenschaftswort, das wir haben, biblische Gemeinde. Darum habe ich vergangenes Jahr den ganzen Heilsweg anhand der Bibel erklärt. Und so sind wir langsam, haben wir das entwickelt. Wir sind also keine katholische Gemeinde, weil die katholische Gemeinde gründet sich auf 2 Quellen, die Bibel und die Tradition. Die Tradition ist das Dogma, festgelegt in Rom. Darauf gründet sich katholischer Glaube. Wir haben uns entschlossen, und das ist biblisch richtig, nur die Bibel als die einzige Grundlage, der einzige Maßstab für richtig und falsch zu nehmen. Und zwar die Bibel, wie ich das hier vergangenes Jahr erklärt habe, in einem heilsgeschichtlichen Verständnis. Ich bin nicht Adam, ich bin nicht Moses, ich bin nicht Abraham. Ich bin nicht, sondern ich bin Anton Schulte in Balve. Ja. Wir sind also nicht die Gemeinde des Paradieses, wir sind nicht die Gemeinde der Obrigkeit, wir sind nicht die Gemeinde des Gesetzes, Israel, sondern wir sind die Gemeinde Jesu Christi heute. Wir haben nur einen Maßstab, und das ist, was die Bibel lehrt über im Neuen Testament, über die Gemeinde Jesu Christi. Das sind wir. Wir sind eine christliche Gemeinde, eine biblische Gemeinde. Das nächste, eine christliche Gemeinde. Man kann auch sagen, eine Christusgemeinde. Warum? Jesus Christus ist der Urheber und der Erlöser und Vollender seiner Gemeinde. Die Gemeinde gründet sich allein auf Jesus Christus. Er ist der Eckstein. Wenn man ein Haus baut, muss man erst einen Eckstein haben. Von da aus werden die Länge und Breite letztlich auf die Höhe bestimmt. Und Jesus Christus ist der Eckstein, der vom Volk Israel verworfen wurde und dadurch der Eckstein der neutestamentlichen Gemeinde wurde. Er ist der Erlöser, der Retter der Gemeinde durch sein Erlösungswerk auf Golgatha. Er sagt, aber hör mal, er hat doch gesagt, Petrus, du bist ein Felsen, auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Petrus war ein Apostel. Und Jesus hat die Apostel geschult und hat die auch zu Steinen gemacht, die neben ihm die Grundlage bilden, sodass wir heute eben die Apostellehre im Neuen Testament haben. Die blieben also beständig in der Apostellehre, heißt es von den ersten Christen. Jesus Christus der Eckstein, das Fundament sind die Propheten und die Apostel, und darauf baut sich die Gemeinde auf. Das mit dem Fels war Petrus, hat die Frage beantwortet, als Jesus fragte, wer denkt ihr, dass ich bin? Und dann sagte Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das erste christliche Glaubensbekenntnis. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist die Grundlage, der Eckstein der Gemeinde und nichts anderes. Da ist kein Papst oder sonst was, kein freikirchlicher, sondern es ist Jesus Christus. Und durch sein Erlösungswerk haben wir Vergebung der Sünde. Nicht durch ein Sakrament der Beichte oder der Kommunion und so weiter. Da bekommen wir keine Vergebung der Sünde. Die Vergebung der Sünde erhalten wir durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi. Und er ist auch der Vollender. Er sagt, meine Gemeinde wird die Pforte der Hölle nicht überwinden. Sie wird nicht sterben. Örtliche Erscheinungen von Gemeinden können eingehen. Die Gemeinde, wo ich zum Glauben kam, vor 60 Jahren, existierte bald nicht mehr. Zerstritten und in alle Richtungen, woanders angeschossen und einige gar nicht mehr. Aber Gemeinde Jesu Christi ist die Gemeinde der ganzen Welt, wo alle zugehören, die an Jesus Christus als ihren Retter und Herrn glauben und mit ihm leben. Deshalb sind wir eine christliche Gemeinde. Weil Christus das Fundament ist, Christus ist der Erlöser, Christus ist der Vollender. Und wir sind eine zeitgemäße Gemeinde. Was meinen wir damit? Nun, das hat einmal mit der Sprache zu tun. Ich hatte als Fahrer oft einen Zivildienstleistenden. Die wechselten jedes Jahr in Mission sein neues Leben. Es war nicht jedes Jahr irgendein anderer, der fahren lernt. Und naja, manche haben sie schon ermahnt und gesagt, fahr vorsichtig, du fährst den anderen durch die Gegend. Aber das war eine fahrende Bibelschule. Wenn man so lange so durch Deutschland rauf und runter, Schweiz und Österreich fährt, und dann fährt sich da ein junger Mann, der fragt natürlich, und dann kommt alles dran. Da hatte ich auch einen neuen, und der gehörte zu einer Aussiedlergemeinde. Und dann hatte er durch einen Dienst die Gelegenheit, mich mal predigen zu hören in der Gemeinde in Würzburg. Dann sagte er am nächsten Morgen, als er mich fuhr, sag mal, du redest ja ganz normal, wenn du predigst. Ja, ich sag, wie predigt ihr denn da in der Frankfurter Straße? Na ja, sagt er, unsere Brüder, die haben so einen Pathos und die weinen dabei und so. Ja, ich sag, das kann man auch machen, aber das ist nicht zeitgemäß. Eine neutestamentliche Gemeinde muss zeitgemäß sein. Das ist die Sprache von heute. Darum lese ich moderne Literatur. Deshalb höre ich Sendungen, deshalb verfolge ich die Entwicklung der deutschen Sprache, einschließlich ihrer Anglizismen und so weiter. Sprache von heute müssen wir sprechen. Wir sind eine zeitgemäße Gemeinde. Das bezieht die Kleidung. Ich stehe hier nicht im katholischen Messgewand. Als römische Kleidung ist das übrigens. Ne? So kleidet man sich vor 2000 Jahren. Heute ein katholischer Priester in der Messe. Ich stehe auch nicht hier mit einem akademischen Talar, wie die Richter bzw. die Theologen dann anzogen, einen schwarzen Talar, die evangelischen. Ne? Und das heißt, ich bin ein akademisch geschulter Mensch. Das heißt es. Und schon ganz normal, eine Hose an. Warum? Wir sind eine zeitgemäße Gemeinde. Das hat auch mit der Musik zu tun. Naja, wir haben nicht alle Instrumente da. Nach Psalm 150 in Israel sind ja sämtliche Instrumente, die es damals gab, aufgezählt. Sogar die klingenden Zimbeln und die schallenden Zimbeln, also die man an den Füßen dran hat und hier klingeln. Alle Instrumente werden in Psalm 150 aufgezählt, weil sie alle zur Ehre Gottes da sind. Eine Orgel haben wir nicht, auch kein Harmonium mehr. Das waren ja so im Mittelalter, als man kein Orchester hatte. Ja, manche hatten ja ein Orchester, aber wenn man kein Orchester hatte, hat man die Orgel erfunden. Denn sie imitiert ja Orchester. Nur jeder, was du ziehst, kommt die Flöte, kommt die Geige, kommt ja, alle Instrumente. Ist ein unehrliches Musikinstrument. Die Orgel täuscht vor, ein Orchester zu sein. Wie das Harmonium auch. Und das passt heute einfach nicht mehr in die Landschaft. als vorhin zwei Leute, die nicht hier sind heute Morgen, jetzt, die kamen rein und sagten, ganz schön Aufbruchstimmung, als sie hier das erleben, nicht wahr? Ja, die haben heute Nacht hier geschlafen. Aber das ist eine zeitgemäße Gemeinde. Die Ältesten und die Leiter, die Schulen, müssen sich darüber klar sein. Das müssen wir predigen. Wir sind eine biblische Gemeinde, eine christozentrische Gemeinde und wir sind eine zeitgemäße Gemeinde. Von der Sprache, von der Kleidung, von der Musik, von der Gestaltung mit Kindern und allem. Früher wurden die Kinder, sieht man nur, die hört man nicht, ne? Und so weiter. Heute sieht man sie kaum, so schnell rennen sie, aber man hört sie. Zeitgemäß, ja. Für mich manchmal ein Problem, ich sage das ehrlich, aber es macht ja nichts aus. Man muss sich dran gewöhnen, an die Lautstärke. Wir sind eine wachsende Gemeinde. Oder wollen das sein in 5 Jahren? Also, man muss sich darüber klar sein, das ist man noch nicht ganz, das wollen wir auch werden. Das ist unsere Bestimmung, das Werk. Wir sind eine wachsende Gemeinde. Wir glauben, dass unsere Gemeinde wächst, weil der Herr hinzufügt zur Gemeinde. So heißt Apostel 1. Der Herr fügt hinzu täglich. Naja, so weit sind wir noch nicht, aber hoffentlich in 5 Jahren, ne? Dass der Herr täglich hinzuführt. Die hatten ja auch einen Totaleinsatz, nicht wahr? Die erklärten sogar ihr Hab und Gut alles für gemeinsam, nicht? Und versorgten die Armen, die Kranken. Und an einem Tag haben die 3000 bekehrt zu Pfingsten. Und so wuchs der Herr, fügte hinzu täglich, die da gläubig wurden zur Gemeinde. Der Herr fügt hinzu. Wir können zwar evangelisieren, aber der Herr bekehrt die Leute. Ich habe schon manchmal selber einen bekehrt, aber das hat mich gehalten. Du kannst ihn ruhig festhalten. Du kannst ihn, ein Boxer kam zum Glauben in New York und er hat einen anderen, der sich nicht bekehren wollte, K.O. geschlagen. Und der hat sich tatsächlich bekehrt. Aber die Methode kann ich nicht empfehlen. Ja, der hat sich auch Angst bekehrt, dass er noch einen runterkriegte. Und es war echt, aber bitte, das soll nicht unsere Methode werden. Aber wir mögen Methoden anwenden, wie wir wollen. Wenn Menschen vom Tode zum Leben kommen, hat der Herr es getan. Ich sagte mal zu Reverend Stott, einem sehr bekannten englischen Theologen, wiedergeborenen Mann in London, Kaplan der Königin. Wir waren in Tokio, in Kyoto, in Japan zusammen, beim Kaiser eingeladen. Und dann sagte ich so, ich sage, John, ich habe mich in Schottland bekehrt. Guckt dieser calvinistische Theologe mich an und sagt, ich denke, Gott hat dich bekehrt. Ich sage, John, du hast recht. Gar keine Frage. Aber ich war auch dabei. Ja, sagte er. Aber Gott bekehrt Menschen. Und auch wenn wir dabei sind. Ja. Und wir müssen auch dabei sein. Wir sind eine wachsende Gemeinde. Von der Bibel her ist uns das zugesagt. Der Herr wird dir zuführen. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Also, wir sind eine verbindliche Gemeinde. Das muss ich etwas erklären. Also einmal, wir als Christen in dieser Gemeinde möchten verbindlich leben mit Gott. Das heißt, ich lese die Bibel, ich bete, ich bin ein Mensch, der die Nähe Gottes sucht. Ich möchte den Willen Gottes tun, verbindlich mit Gott leben. Dazu gehört auch verbindlich mit der Familie leben. Als Ehemann sehe ich mich verantwortlich, für meine Frau zu sorgen, ist meine Verantwortung, für die Familie zu sorgen. Es war für mich nicht immer leicht, ein Mensch im Reisedienst. Ich habe meine Kinder mehr per Telefon erzogen als persönlich. Aber wenn ich dann da war, war es intensiv. Wir gingen nämlich ins Kino und ins Theater und fuhren vom Kölner, im Rhein bei Köln, im Kölner Pölzchen. Und hinterher im Café, nachdem wir einen Film gesehen haben, haben wir dann theologisch geredet. Dann kamen die Fragen, wie das mit Gott ist und mit Jesus. Manche haben sich geärgert über den weltlichen Anton Schulte, aber meine Kinder wurden gläubig. Ich habe ein normales Leben mit ihnen geführt. Die mussten nie die Frömmigkeit ihres Vaters ausleben. will es wiederholen. Meine Kinder mussten nie die Frömmigkeit ihres Vaters ausleben, sondern ihre. Und wenn sie sie hatten, dann hatten sie nicht. Und wo sie nicht so waren, waren sie nicht. Und ich habe trotzdem mich zu ihnen gestellt und darum hat Gott gesegnet. Verbindlich in der Familie. Und dann erst die Gemeinde. Die Gemeinde kommt nicht vor der Familie. Wir sind nur glaubwürdig in der Gemeinde, wenn in unseren Familien funktioniert. Sonst nimmt man uns das nicht ab. Verbindlich mit Gott, verbindlich in der Familie und unseren menschlichen Verpflichtungen und verbindlich in der Gemeinde. Das heißt, eine Gemeinde sollte normalerweise genauso viele Mitglieder, die da sind, Gäste haben, die kommen und auch mal reinschauen, mal hören, die noch nicht so weit sind oder sich schon bekehrt haben, aber noch nicht so ganz verbindlich werden wollen mit allem drum und dran und so. Da muss Freiraum für sein. Der Vorraum beim Tempel war auch größer als das Allerheiligste. Nicht? Also da muss Platz sein, dass Menschen kommen und sagen, na was denn hier, nicht? Und so, schau mal rein. Ohne dass wir am Knopf festgehalten werden, willst du dich auch bekehren. Nicht wahr? Eine verbindliche Gemeinde, das heißt, ich als Christ möchte mit Gott in Verbindung sein, für meine Familie sorgen und ich möchte gerne in einer Gemeinde mitarbeiten, voll dabei sein, entsprechend meinem Alter, meinem Gaben, meinen Fähigkeiten. Wir sind eine evangelikale Gemeinde. Ich habe lange gezögert, ob ich das schreiben sollte. Aber ich kann auch sagen, evangeliumsgemäß ist das der Deutsche, aber weltweit evangelical, evangelikal ist ein Begriff wie katholisch. Wenn man die evangelikalen Christen der Welt zusammenzählen würde, sind ja nicht organisiert. Wenn man sie organisatorisch zusammenzählen würde, schätzt man, dass die Zahl so fast so groß ist wie alle Katholiken in der ganzen Welt. 70% Brasiliens sind evangelikal. In Afrika bekehren sich viel mehr Menschen pro Tag, als geboren werden, wachsen fast nur in evangelikalen Kreisen. Was heißt evangelikal? Evangelikal bedeutet nicht unbedingt katholisch, evangelisch, baptistisch und so. Das heißt einfach evangeliumsgemäß. Das heißt, ich glaube an das Evangelium Jesu Christi. Er ist für mich gestorben, er hat mich errettet, ich bin sein Eigentum. Das ist erstmal evangelikal. Ich bin nicht durch die Taufe, durch Konfirmation, durch Firmung und was ich alles Christ geworden, sondern dadurch, dass Jesus Christus mich errettet hat und ich lebe verbindlich mit ihm. Das ist evangelikal. Das zweite ist, das Evangelium umfasst unser ganzes Leben. Ich möchte leben, wie das Evangelium es sagt. In der Hingabe an Gott, in der Fürsorge für Menschen. Und das dritte ist von daher, dass wir evangelisieren. Wir sind hier, um in der ganzen Welt den Menschen zu sagen, dass Gott sie lieb hat und in Jesus Christus sie rettet, wenn sie sich retten lassen wollen. Das ist evangelikal. Man kann jetzt noch mehr Attribute dazu nehmen. Die Autorität der Heiligen Schrift ist dann vorausgesetzt, denn sonst hast du kein Evangelium mehr. Nicht? Und vorausgesetzt auch, dass Glaube und Taufe zusammengehören. Vorausgesetzt, dass man auch ein geheiligtes Leben führen will. Aber das gehört eben dazu, evangelikal zu sein. Es ist keine Konfession, sie sind nicht organisiert. Man könnte sagen, viele von ihnen haben Fisch hinten am Auto. Nicht jemand sagt, das ist ein Angelverein, da sind so viele Fische in der Stadt. Ja, das sind Christen. Das heißt Chiro, das heißt, Fisch heißt die ersten drei Buchstaben von Christus. Das ist ein Christusbekenntnis. Auch wenn wir verschiedene Gesangbücher haben oder ein Beamer. Aber so ist das eben. Wir sind eine evangelikale Gemeinde und wir sind eine, was habe ich noch mal geschrieben? Eine selbstständige Gemeinde. Man nennt uns heute Freikirchen. Ich hasse das Wort. Warum? Es steht nicht in der Bibel. Kirche ist ein Begriff, der ist mal im 7. Jahrhundert im Osten Deutschlands erwähnt worden, literarisch, nachweisbar, aber gebraucht wurde er erst um das Jahr 1000 in der Gegend von Trier. Wir nehmen an, das Wort Kirche kommt von Kyrie, dem Herrn gehörend. Anfangs meinte man damit ein Haus, das man baute. Das nannte man dann die Kyrie, die Kirche, die Kerk, die Kirk. Church in Englisch. Alle anderen Sprachen haben den biblischen Begriff beibehalten. Ekklesia, Ekklesia oder Ekklesia, je nachdem, ob du griechische oder lateinische Quelle nehmen willst. Ekklesia heißt, ursprungmäßig war die Versammlung der freien Bürger eines Stadtstaates in Griechenland, die wahlberechtigt waren, die ihre Steuern bezahlt hatten und nicht im Gefängnis saßen. Nicht? Also die freie Menschen waren und die waren Bürger einer Stadt. Und wenn die einberufen wurden, hieß es, die Ekklesia von Athen tritt zusammen. Da kommt das Wort her. Und Luther sagte, deshalb ist Kirche ein undeutsches Wort und er gebrauchte das Wort Gemeinde, wie wir heute Gemeinde sagen. Und Kirche wurde erst im hohen Mittelalter, um 1200, 1300, wurde es erst ein Organisationsbegriff, dass man ja die katholische Kirche, dann die orthodoxe Kirche, denn die katholische hat sich einmal von der orthodoxen getrennt. Wenn eine sich trennt, eine Sekte ist, dann ist die römisch-katholische Kirche eine Sekte. Weil sie hat sich getrennt von Konstantinopel, der alten Kirche, und wo das Zentrum des geistlichen Lebens damals war, als Jerusalem zu war. Und der Bischof von Rom hat einfach Konstantinopel aufgegeben und sie von den türkischen und muslimischen Kräften einnehmen lassen. Und dadurch entstanden eben zwei Konfessionen. Durch die Reformatoren kamen dann mehrere Benennungen und so weiter. Aber Kirche deckt nicht ab, was Gemeinde sagt. Und von daher ist auch das Wort freikirchlich ein komisches Wort. Aber auf jeden Fall, ich würde es gerne positiv sagen. Ich würde sagen, wir sind nicht Kirche, wir sind nicht das, wir sind nicht das. Nein, ich würde keine Negation gebrauchen. Wir sind eine selbstständige Gemeinde. Wir haben zwar Verbindung mit anderen Christen und auch anderen Gemeinden, die ähnlich ticken, aber prinzipiell, wir sind selbstständig. Auch wenn eine jetzt in einer Vereinigung ist oder in einer Arbeitsgemeinschaft oder einem Bund oder Denomination oder so weiter, die Ortsgemeinde ist von der Bibel her selbstständig. Paulus bevormundete die Gemeinde nicht, die er gründete. Er setzte Älteste ein und ließ die Gemeinde leiten. Selbst in Jerusalem, wenn sie zusammenkamen, solange das noch möglich war, weil dann ja die Verfolgung kam, dann war es so, dass die Ältesten mit den Aposteln zusammensaßen und berieten und Ratschläge gaben durch einen Brief an die anderen Gemeinden. Da war kein Rom und da war kein Jerusalem und kein Konstantinopel. Und da kam nicht der Befehl von oben, dass jetzt alle und per Dogma und so weiter, sondern die neutestamentliche Gemeinde ist eine in sich selbstständige Gemeinde, die nach dem Willen Gottes durch Älteste bzw. Aufseher geleitet wird. Der Episkopos ist Aufseher, Bischof oder Presbyteros ist die Presbyter, die Ältesten. Ob man das jetzt hebräisch oder griechisch nimmt, ist egal. Paulus sagt, das ist ein und dasselbe. Er rief die Ältesten von Ephesus nach Milet und nannte sie dort die Aufseher der Gemeinde, die Episkopos, die Bischöfe. Also die Begriffe sind nur aus verschiedenen Sprachen kommend. Gemeinden werden geleitet durch erkannte, bekannte und anerkannte Älteste. Und durch Leiter, die die Ältesten schulen und einsetzen für einzelne Bereiche, wie zum Beispiel den Chor oder die Musik oder die Kinderarbeit oder die Jugendarbeit oder die diakonische Arbeit und so weiter, wo Leiter eingesetzt werden, damit die Dienste gedeihen können. Meistens, wenn man fragt, wer ist eure Gemeinde, kriegt man zur Antwort, was sie tun, wie sie das machen. Aber vorher muss man klären, wer wir sind. Dann kann man alles ordnen. Da will einer das und das Instrument singen, spielen oder sonst was machen, dann fragt man, entspricht das unserem Grundsatz einer zeitgemäßen Gemeinde? Eine andere Frage ist noch zu klären, und zwar ist, was, ehe man auf das Wie kommt, auf die Dienste und die Art, wie wir dienen, muss man klären, was oder wozu wir da sind. Da fallen mir nur drei Dinge ein. Erstens, die Bedeutung der Schöpfung des Menschen und der Gemeinde und der Christen ist, Gott zu ehren. Über allem steht das in der Schrift. Ehre sei Gott in der Höhe. Als Jesus geboren wurde, riefen die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe. Und dann kommt erst der Friede und so weiter. Erst die Ehre Gottes. Alles muss unter der Aufgabe, unter dem Wozu, unter dem Zweck geprüft werden. Dient es der Ehre Gottes. Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst sind die beiden zusammengehörenden Grundsatzgebote, sagt Jesus, worin das ganze Gesetz und die Propheten aufgehängt sind. Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Darum, Gott zu ehren und den Menschen zu lieben. Und das Dritte, das Reich Gottes zu fördern. Und das geht noch über die Gemeinde hinaus und schließt alles ein, was die christliche Gemeinde zu tun hat. Reich Gottes fördern. Wenn die Leiterschaft einer Gemeinde sich in diesen 10 Punkten einig ist, in den 7, wer sind wir, und in den 3, wozu sind wir da, haben sie die Grundlage geschaffen, vollen Spielraum zu geben zum Leitbild, wie wir es machen wollen. Gott zu ehren, die Menschen zu lieben, das Reich Gottes zu fördern. Wie wir es machen wollen, als eine biblische, christliche, zeitgemäße, wachsende, verbindliche, evangelikale Gemeinde. Und dann kann man sagen, wie wir sagen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. So können wir, wie machen wir das? So machen wir das. Durch Predigen, durch Leben, durch Glaubwürdigkeit, durch Unterweisung, durch Musik, durch Gesang, durch die Liebe zueinander, durch die Vision einer Evangelisation, der Erreichung der Menschen und so weiter. Da ist ein Spielraum, sondersgleichen, der sich öffnet, der gemessen werden muss. Erstens, gibt es jemanden, der das tun kann? Zu mir kamen immer die Leute und sagten, Anton, wir müssen das und das machen. Ich sage, hast du jemanden, der das kann? Ja. Ist er auch bereit, das zu tun? Na, der ist schon dicht. Ja, ich sage, dann geht's nicht. Wenn er schon belegt ist, kann er das nicht machen. Das Wie stellt die Frage erst, wer? Wer kann es machen? Zeit, Geld, Kraft, Ausbildung, Fähigkeit? Wer? Eine Gemeinde beschloss, wir gründen eine Jugendarbeit. Ich sage, wer macht es? Ja, wir haben eigentlich keinen. Ich sage, wen nehmt ihr denn dann? Ich sage, ich will das sagen, wen ihr nehmt. Den, der am schlechtesten Nein sagen kann, den nehmt ihr. Und der kann es nicht, aber der nickt so alle. Hört auf. Ich traf eine Gemeinde hier, die Jüngsten waren über 60. Und dann das Alter wieder kräftig vertreten. Kann ich weit weg von hier. Und dann sage ich, wie sieht eure Zukunft aus? Ich sage, ihr werdet ein Alter sein. Ja, weder Kinder noch wir. Doch, wir haben ein paar. Wir sind aber nicht hier. Ja, wenn ihr Jugendarbeit machen wollt, stellt ein Ehepaar ein, direkt frisch von der Bibelschule, und gebt ihnen den Freiraum, den Rabatt zu machen in euren Räumen. Nicht wahr? Mit Musik und allem Möglichen. Und Jugendliche einzuladen. Und ihnen was zu essen zu geben und so weiter, um sie zu evangelisieren. Dann könnte es sein, dass ihr eine Kinderarbeit und Jugendarbeit bekommt. Aber ohne dass es einer kann und will, gibt es keinen Dienst. Die ganzen Leitungsfragen münden darin, wer und wie können wir den Dienst tun? Und wenn man das mal ehrlich sich nimmt, dann rutscht das Wie zusammen auf 3, 4, 5 Punkte. Denn mehr Leute haben wir nicht, das zu machen. Ja, und das andere, wenn ihr keinen habt für die Jugendarbeit, dann gibt es noch keine Jugendarbeit. Da müsst ihr einen suchen. Die meisten drehen sich immer nur um den Dienst, wie er gemacht wird. Und das ist richtig und gut. Aber die Frage muss erst klären, wer sind wir, wozu sind wir da und dann, wen hat der Herr begabt, Beruf beauftragt und den wir jetzt auch bestätigen können für einen Dienst. Dass er predigt, dass er singt, dass er einen Chor gründet, dass er Kinderarbeit leitet, dass er dies macht und das macht. Die Schulung der Leiter und der zukünftigen Leiter entscheidet über Gemeindewachstum. Denn da nur ein Pfarrer ist, ein wiedergeborener Mann, ich habe das erlebt, immer wieder, der lud mich ein in seine Kirche. Die Kirche war voll. Aber er sagte, ja, die Presbyter sind nicht gläubig. Ja. Ich sagte, na gut, einige sind willig, die anderen stören. Ich sagte, hast du, nee. Ich sagte, gut, ich werde evangelisieren. Es kamen 23 Menschen zum Glauben in der Woche. Und als ich drei Jahre später wieder kam, dann sagte er, hier ist mein Bibelkreis, die habe ich geschult. Darunter sind die zukünftigen Leiter. Ich sage, gut, dann können wir jetzt weitermachen. Und die Gemeinde ist gewachsen. Bis er versetzt wurde, auf Druck durch Zeitung und eine Partei. Und dann mit einem Mal der ganze Laden zusammenbrach, wie das immer passiert, wenn nur einer da ist, der leitet, der dient und der alles macht. Das funktioniert nicht. Je mehr Menschen den Dienst tun, wenn auch in Schwachheit, wenn auch mühsam, je mehr Menschen den Dienst tun, umso wirkungsvoller ist die Gemeinde. Aber Dienende hat man nur in dem Maße, wie man Leitung hat. Denken wir immer darüber nach. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und deshalb ist das Wichtigste dabei, ihn zu bitten, uns zu leiten und zu führen. Lass uns aufstehen und dafür beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und bitten dich, dass du uns segnest. Du, unser Herr, bestimme unser Leben. Gib uns die Gaben, die wir brauchen, für die Aufgaben, die du uns gibst. Schenke uns, Herr, dass wir geistlich wachsen, im Vertrauen zu dir und durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Nimm wieder Platz.